Hi, ich bin Pascal, herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast, ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, das letzte Mal, als ein Notarzt hier bei mir in diesem Zimmer war, waren das keine so schönen Umstände. Heute dagegen freue ich mich sehr darüber, denn wir sprechen heute über etwas, das es so in Deutschland noch nicht gibt, was aber ganz, ganz dringend notwendig ist, was super wichtig ist. Und umso mehr freue ich mich über meinen heutigen Gast. Das ist Christoph Trockel. Moin Christoph.
Hallo Pascal.
Du bist ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes der Stadt Neumünster. Und der Berufsfeuerwehr Neumünster, ne?
Genau.
Das ist oder runtergebrochen, du bist ein ganz, ganz wichtiger Mensch
in diesem Bereich. Verantwortlicher Mensch, genau.
Ein ganz verantwortlicher und bescheiden ist er auch noch. Hervorragend. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir wollen über ein ganz, ganz wichtiges Thema heute hier sprechen, auf das wir natürlich in dieser Folge noch ganz ausführlich eingehen. Es geht um MECFS im Rettungsdienst, um Einsatzalgorithmen, um Leitlinien, um Fortbildung, um Schulung. Aber vielleicht mal vorweg, du möchtest ja was verändern in diesem Bereich. Was möchtest du verändern?
Ich möchte verändern, dass neben den ganz wichtigen Themen, die im Rettungsdienst immer so im Vordergrund stehen, also die lebensbedrohlichen Notfälle, für die wir ja auch da sind, für die dann auch der Notruf gewählt wird, sich eigentlich auch Patienten mit MECFS und ähnlichen Erkrankungen auch abgeholt fühlen. Weil ich glaube, wir haben ja vorher auch schon mal gesprochen und telefoniert,
ja.
Bis zu dem Punkt, bis ein Patient, der so eine Erkrankung hat, den Rettungsdienst wirklich als Hilfestellung ruft, da muss schon einiges passieren. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dort eine Grundlage zu schaffen, die es meiner Meinung nach eben im Moment nicht gibt, dass da die Besonderheiten, die in solchen Einsatzsituationen halt einfach wichtig sind, dass darauf geachtet werden kann. Ja. Aber ich glaube, da stecken wir in den Kinderschuhen und aus denen müssen wir raus. Und deswegen ist es mir eine Herzensangelegenheit, da in meinem Bereich, den ich verantworte, ich bin Oberarzt der Anästhesie und wie du gesagt hast, ärztlicher Leiter Rettungsdienst der Stadt Neumünster, Oberarzt der Anästhesie am Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster. Und da habe ich in den Jahren, sprechen wir mit Sicherheit auch noch drüber, eben halt Kontakt und Erfahrungen machen dürfen, die genau, glaube ich, diese Sensibilität jetzt erfordern und vor dem man die Augen nicht mehr verschließen kann.
Also ich kann euch sagen, das Herzblut, das Engagement, das spürt man sehr bei Christoph. Das ist mit auch ein Grund, warum ich in meinem Instagram-Posting, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, zu Christoph, verlinke ich euch in der Beschreibung, warum ich gesagt habe, er macht mir als Betroffenem und ich hoffe euch allen, falls ihr betroffen sein solltet, auch einfach sehr viel Mut und sehr viel Hoffnung, weil man wirklich spürt, dass da was in Bewegung kommt. Wo du es gerade selbst angesprochen hast und sagst, es steckt in den Kinderschuhen. Ich hatte dieses wunderbare Zitat bei Instagram von dir gepostet. Vielleicht kannst du es selber nochmal erzählen, weil ich dieses Bild so treffend finde mit dem Buch, was du mir am Telefon erzählt hast.
Ja, für mich ist diese Erkrankung, dieser Formenkreis der Erkrankung mit MECFS, ein Buch. Und ich habe das so empfunden in den Erfahrungen und Dingen, die ich bisher lernen durfte, dass jeder seine Verantwortlichkeit da erkennen muss. Und das möchte ich gerne für meinen Bereich tun. Für meinen Bereich ist es eine leere Seite. Und diese Seite, glaube ich, gilt es zu füllen. Aber es ist eben halt ein Buch. Ein Buch besteht aus vielen Verantwortlichen, vielen Menschen, die sich damit beschäftigen müssen, die das erkennen müssen. Und dann aber auch politisch Verantwortliche, so wie der Ministerpräsident, der hier ja auch bei dir schon gelegen hat und der eben gesagt hat, dass er da auch ein Auge drauf hat. Also es gibt unterschiedliche Seiten, die von unterschiedlichen Menschen gefüllt werden können. Und jeder muss, denke ich, diese Verantwortung für sich erkennen. Und das ist das, was ich versuche mit meinem Team, meinem tollen Team, was ich nochmal auch betonen möchte, weil das eben so wichtig ist, weil sonst würden wir beide wahrscheinlich hier gar nicht liegen.
Nee, das stimmt. Liebe Grüße an dieser Stelle an Annika, eine deiner Notfallsanitäterinnen, die ja da durchaus den Stein ins Rollen gebracht hat, die mich als erstes angeschrieben hat bei Instagram und ja, ohne die wir uns wahrscheinlich gar nicht kennengelernt hätten.
Nein, also da gab es eine Grundsensibilität bei mir und sie ist dann auf mich zugekommen und daraus hat sich, glaube ich, etwas ergeben, was genau dazu führt, dass wir uns heute darunter unterhalten und dass ich seit ungefähr jetzt 1,5 Monaten mich ganz konkret eben damit beschäftige, was man dort auf diese Seite schreibt in diesem Buch, rettungsdienstlich, notfallmedizinisch.
Also wir hören schon, es gibt ganz viel, worüber wir reden können, müssen, wollen natürlich auch Schnittstellen unter anderem gehören dazu, das hast du gerade schon angesprochen, dieses Buch zu füllen, dann habe ich schon rausgehört, dass du ja auch schon im Vorfeld Kontakt zur ME-CFS hattest, da interessiert mich natürlich dann gleich noch, wie dieser Kontakt zustande gekommen ist, beziehungsweise wie da die Berührungspunkte ausgesehen haben, aber wir brechen das nochmal ganz konkret runter, also wenn jemand mit ME-CFS die 112 wählt, gibt es bislang keine Einsatzalgorithmen. Es ist ja so, dass wenn jemand sich da meldet, dass es bestimmte Abläufe gibt an der Leitstelle und dann auch für alle, die daran beteiligt sind. Das gibt es bisher für ME-CFS nicht und das möchtest du ändern.
Das möchte ich ändern, genau. Das ist ein Anliegen, wo ich für mich erkannt habe aus den Erfahrungen, die ich als Arzt, als Mensch, ich glaube auch als Interessierter halt einfach in den letzten Jahren hab machen dürfen, dass dort die Augen nicht verschlossen werden dürfen und dass ich das für mich einfach in Angriff nehmen möchte.
Also ganz, ganz großartig. Nichtsdestotrotz finde ich es, ich weiß nicht, wie es euch geht, falls ihr betroffen sein solltet, ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass du als Arzt so selbstverständlich über ME-CFS sprichst, weil das ist halt eine Erfahrung, die noch nicht viele Betroffene gemacht haben in den letzten Monaten, im letzten Jahr ist es vielleicht schon ein bisschen mehr geworden, in den letzten Jahren dann wahrscheinlich schon viel weniger, vor allem auch die Menschen, die schon vor der Corona-Pandemie erkrankt waren, das waren ja auch immerhin schon eine 250.000 Menschen. Erzähl doch vielleicht mal einmal ganz kurz, wo du da schon Berührungspunkte hattest.
Ich habe Berührungspunkte gehabt in meiner Tätigkeit als Arzt über die letzten Jahre, ich habe ja schon erwähnt, ich bin Anästhesist, Narkosearzt, das heißt, wenn Patienten zu uns ins Krankenhaus kommen, achten wir genau auf solche Dinge, die ihm halt einfach wichtig sind. Und wenn jeder, deinen Zuhörerinnen und Zuhörern brauche ich das nicht erzählen, aber wenn eben halt jeder mit seinen Besonderheiten und seinen Krankheitssymptomen kommt, dann ist das für uns Narkoseärzte wichtig, das ernst zu nehmen und vielleicht Medikamente anzupassen, vielleicht Abläufe anzupassen. Und dafür macht man sogenannte Prämedikationsgespräche, also die Vorbereitung der Narkose letztendlich. Ja. Darüber hinaus eben halt nicht nur für eine normale OP, dass man da die Vorbereitungen treffen kann, aber eben halt auch schwere Verläufe, die man eben halt sieht. Ich bin eben halt auch auf der Intensivstation tätig gewesen und auch während der Corona-Pandemie auf unserer speziellen Intensivstation, wo wir eben halt dort eben halt Patienten auch behandelt haben, aber dann eben halt jetzt vor allen Dingen in der Zeit danach eine Sensibilität dafür zu bekommen, als ich jetzt eben halt so für mich dieses Thema für mich auf den Schreibtisch oder da gelegt habe, war es mir eben halt einfach wichtig zu sagen, ich frage eben halt auch mal andere, weil mein Blick als Arzt ist der eine, aber es gibt so viele, die in der Medizin tätig sind, die Pflegekräfte, die Rettungsdienstmitarbeitenden, all die haben ihren Blickwinkel und haben ihre Erfahrungen und für diesen Austausch mit dem tollen Team, was wir im Rettungsdienst, aber auch mit dem Krankenhaus vor allen Dingen einfach haben, diesen Austausch, das ist die Basis dafür, um alle Blickwinkel mitzubekommen, die erstmal medizinisch wichtig sind. Ja. Aber das ist eben halt nicht alles, sondern auch ganz konkret sich mit Patientenorganisationen auseinanderzusetzen, den wissenschaftlichen Studien, die eben halt aktuell sind, beispielhaft jetzt das, was an der Charité dort eben halt einfach dort erforscht wird, wo es unterschiedliche Maßnahmen, Medikamente eben halt einfach gibt, um die unterschiedlichsten Symptome, die ME-CFS eben machen kann, behandeln zu können und vor allen Dingen zu erkennen, und vielleicht auch dem einen oder anderen, der so Vorurteile dagegen hat, da auch ein bisschen ein Gegenpol zu bieten, zu sagen, psychische und psychosomatische Anteile gehören mit zu diesem Krankheitsbild. Aber es ist eine somatische Erkrankung, die eben die Betroffenen am normalen Leben hindert. Und das zu verstehen und vielleicht sich dort mal hineinzuversetzen, ich glaube, das ist was, was wir interprofessionell, also zwischen den unterschiedlichen in der Medizin Tätigen, dann halt einfach lernen müssen und uns auf den Weg machen.
Ganz, ganz wichtig, was du da gerade sagst. Und ich glaube, dass das was ist, was auch ganz viele Betroffene bewegen und berühren wird, dass hier ein Arzt liegt, der das überhaupt nicht in Frage stellt, der sagt, natürlich hat die Psychosomatik Anteile daran, aber wem würde das bei so einer Erkrankung nicht gehen, dass es ihm auch mental wahrscheinlich schlecht geht? Das ist auf jeden Fall in vielen Fällen die Folge und nicht die Ursache aus der Grunderkrankung sozusagen ist. Und ich glaube, das ist ja auch ein Antrieb bei dir, dass du einfach sagst, das Zuhören ist so wichtig und auch, dass die Leute ernst genommen werden bei dieser Erkrankung, ne?
Ja, ich glaube, das muss man eben nicht in Frage stellen. Und wenn ich das jetzt aus dem notfallmedizinischen Blick, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, oder du gesagt hast, Micha, also das letzte Mal, als ein Notarzt hier stand in deinem Zimmer, war es eine andere Situation. Ja. Das vielleicht einfach darauf runterzubrechen, was Rettungsdienst kann nicht immer alles lösen, aber wenn Rettungsdienst eben halt gerufen wird und über die 112 dann eben verständigt wird, dass es letztendlich erstmal darum geht, jemand braucht Hilfe und wir bringen dann Hilfe, weil wir dann mit unserem Personal und dem Equipment eben halt in die Wohnungen kommen und dass man dann demjenigen einfach vielleicht erstmal zuhört und ihn wahrnimmt, ihn sieht und gar nicht urteilt, sondern das erstmal so nimmt, wie es jetzt gerade ist.
Wir reden gleich sofort weiter. Ich muss eine Sache jetzt einwerfen. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, vor allem allen, die den Podcast nur hören, weil es da ja nochmal präsenter ist. Du hast eine unfassbar tolle Stimme. Du bist wirklich, also da bist du wirklich gesegnet. Das finde ich sehr, sehr auffällig. Man kann dir unfassbar gut zuhören. Ein bisschen neidisch fast.
Ja, das ist etwas, was der ein oder andere schon mal gesagt hat, dass ich glaube, ich da eine ganz beruhigende Wirkung habe.
Ja. Vor allem als Anästhesist, dann glaube ich.
Ja, das kann auch sein, dass wenn der ein oder andere, auf den man dann ja während so einer Narkose aufpasst, sich hoffentlich nicht unwohl gefühlt hat bei mir.
Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt die Narkose dann noch gebraucht hat. So entspannt
die
Leute.
Die hat es mit Sicherheit. Aber das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Dinge, dass man da eben sich auch fallen lassen kann. Und das können aber auch viele meiner anderen Kollegen.
Ja, ich stelle mir das trotzdem gerade so vor, wie da so jemand gerade so leicht wegdämmert und dann deine Stimme noch so im Hintergrund so ein bisschen so, jetzt entspannen Sie sich, ich passe auf Sie auf. Also Spaß beiseite, um mal auf den wirklich ausschlaggebenden Punkt zurückzukommen, was du gerade erwähnt hast, die Leute ernst zu nehmen, weil es ja auch das ist, was du eingangs schon mal kurz gesagt hattest, also bevor ein Betroffener den Notruf wählt, sich dazu entscheidet, sage ich mal, Leute in sein sicheres Umfeld zu lassen, muss es ihm schon sehr, sehr schlecht gehen. Vielleicht können wir uns ja mal die Abläufe grundsätzlich mal im Rettungsdienst angucken, weil die Leute einfach, glaube ich, auch oder nicht alle einen Einblick darin haben. Wenn jemand also ein Problem, ein gesundheitliches hat und sich dazu entscheidet, die 112 zu wählen, dann landet er ja erstmal an der Leitstelle so. Was passiert dann? Wie sind die Abläufe?
Erstmal ist es wichtig, dass diese Grundinformation, wenn sie denn in der Leitstelle landet und die Leitstellen inzwischen fast alle eben eine standardisierte Notrufabfrage haben, dass in dieser Leitstelle ja dann eigentlich entschieden wird, welches Einsatzmittel dann an die Einsatzstelle fährt. Das muss nicht immer gleich ein Notarzt sein. Das können und dafür bin ich ja auch mit verantwortlich für die Fortbildung der Kolleginnen und Kollegen. Aber das Berufsbild der Notfallsanitäterin, des Notfallsanitäters, aber auch die Entwicklung im Bereich der Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter führt eben halt einfach dazu, dass die eben ja nach sogenannten Standardarbeitsanweisungen arbeiten. Das heißt, das hat auf der einen Seite den Vorteil, dass man, egal ob es nachmittags um 3 oder morgens um 3 ist,
ja,
wenn dieser Notfall dann halt einfach kommt, dass man dort eine gewisse Sicherheit hat, in der man auch nachschlagen kann. Aber dass vor allen Dingen eben halt die Kolleginnen und Kollegen in den Jahren ja viel, viel mehr und auch berechtigt eigenverantwortlich arbeiten, eben halt auch ohne Notarzt, gesundheitliche Situationen einschätzen. Und das dann eine große Hilfe sein kann, wenn man in Aus- und Fortbildung davon schon mal gehört hat. Wenn wir jetzt mal das Beispiel eben halt ein Symptom, ein Notfall eines ME-CFS-Patienten bedeutet, dass man dann mit so einer Standardarbeitseinweisung und den entsprechenden Informationen vorher eben halt vielleicht besser auf diese Situation reagieren kann. Weil das, was ich verstanden habe in der Zeit, ist, dass man auch viel falsch machen kann. Aber nicht, weil die Leute es absichtlich falsch machen, sondern weil ihnen die Informationen dazu fehlen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eins meiner Hauptanliegen. Ich habe mir mal vorhin von diesem Buch gesprochen. Ich bin nicht derjenige, der jetzt die Biomarker erforscht.
Oder
bin nicht derjenige, der die Fördergelder zur Verfügung stellt, sondern ich bin derjenige, der versucht, glaube ich, auf dem kleinsten Nenner jetzt einfach etwas mal umzusetzen. Um eben zu gucken, dass die Kolleginnen und Kollegen mit den Informationen dann bei den Betroffenen dort eben halt einfach sensibler reagieren können. Mhm. Ich würde einfach mal sagen, diejenigen, die in der Medizin sich beschäftigen, das hat nicht nur was mit Rettungsdienst zu tun, die haben ja eine Sensibilität. Sie möchten mit Menschen, für Menschen etwas machen und das bringen ganz viele mit. Es geht aber manchmal in dem Alltag, in dem wir im Gesundheitssystem arbeiten, nicht weil die Kolleginnen und Kollegen es wollen, sondern weil einfach die Gesamtsituation so ist, vielleicht ein Stückchen verloren und sich darauf wieder ein Stückchen zu besinnen und zu sagen, derjenige, der jetzt gerade Hilfe von mir möchte, soll auch das bekommen, was er vielleicht braucht in der Situation. Und das ist eben bei ME-CFS-Patienten anders. Ich komme zu einem Herzinfarkt, ich komme zu einem Schlaganfall und komme mit meinem ganzen medizinischen Equipment und versuche Lebensgefahr abzuwenden und komme mit entsprechender Lautstärke, mit entsprechenden, sag ich mal, Enthusiasmus irgendwo rein.
Ja, sagen wir es mal, wie es ist, Vollgas, weil im Zweifel geht es halt um jeden Moment.
Ja, ne? Notfallmedizinisches Vollgas, was aber eben halt auch notwendig dann ist.
Genau.
Aber genau in dieser Situation ist es eben vielleicht so, dass ich mit diesem Vollgas dann vielleicht genau das Gegenteil erreiche. Und wenn ich jemanden, das gehört ja zu einem notfallmedizinischen Abarbeiten eines Krankheitsbildes auch dazu, wenn ich denjenigen untersuche und dann vielleicht mal aufstehen lasse, Bewegungen machen lasse oder ihnen auch in die Augen leuchte oder sowas, um Pupillen zu beurteilen. All das nur mit einem kleinen, nicht aber einen kleinen eventuell zu hinterlegen, wo dann eben halt auch steht, die Maßnahme, die du jetzt machst, kann vielleicht für denjenigen eben halt auch nicht gut sein, weil er gerade in dem Bereich eben halt ein Problem hat. Ich glaube, diese Sensibilität zu schaffen, das ist dann von dem Anfang des Notrufes, wo die Leitstelle vielleicht schon Informationen bekommt über den Patienten und zu sagen, ja, da ist jemand, der hat Herzrhythmusstörungen und hat aber als Grunderkrankung in der ME-CFS, dass ich dann weiß, dass ich das vielleicht anders angehen muss als bei Patienten, die das nicht haben.
Ja. Das sind auf jeden Fall alles, was du gerade gesagt hast, Dinge, die einen riesigen Unterschied machen können. Jeder Betroffene, jede Betroffene wird das sehr, sehr fühlen können. Und wir brechen das also nochmal ganz kurz runter zum Verständnis. Wenn du jetzt also einen Anruf bekommst auf die 112 zum Beispiel mit einem Herzinfarkt, es gibt einfach festgelegte Abläufe in diesen Situationen, die es jetzt für ME-CFS bislang eben noch nicht gibt, die dann natürlich ganz anders aussehen müssten aufgrund all dieser Dinge, die du gerade erwähnt hast. Und genau das soll es jetzt halt eben geben. Daran arbeitest du.
Genau.
Daran arbeitet ihr gerade. Wie weit bist du denn? Wie weit seid ihr denn mit diesen Einsatzalgorithmen gerade?
Also seit ungefähr anderthalb Monaten habe ich mich ganz, ganz intensiv damit beschäftigt, weil wir auch gerade eben dabei sind, unsere Einsatzalgorithmen insgesamt nochmal zu überarbeiten. Mhm. Und wenn man da so grundsätzlich im Flow ist, habe ich gedacht, dann nehme ich diesen Flow dann für mich mit,
ja,
um auch dieses Thema dann mit zu bearbeiten. Und das heißt, ich habe für mich da schon mal einen Ablauf aufgeschrieben. Ich habe von den Kolleginnen und Kollegen, die sich ja auch in Deutschland woanders damit beschäftigen, eben mir eben halt Informationen geholt, habe mich insgesamt mit Patientenorganisationen und auch Fortbildungen und sowas dann da beschäftigt und habe das eben versucht, erstmal einfach aufzuschreiben, um das dann umsetzen zu können. Man startet dann vielleicht eben halt nicht mit 100%, sondern erstmal nur mit 80%, hat dann aber die Möglichkeit, dann auch nochmal nachzubessern. Aber genau in diesem Punkt ist es mir eben halt wichtig, dort einfach da ins Tun und Machen zu kommen. Und vielleicht kommt da auch so ein bisschen die Motivation her, zu sagen, warum beschäftige ich mich damit so sehr, dass ich eben sage, was würde ich mir denn wünschen? Also was würde ich mir wünschen in der Situation, in der ich betroffen bin, in der das mir nicht gut geht, in der ich krank bin? Das hat nicht nur was mit ME/CFS zu tun, sondern es hat mit einem grundsätzlichen Verständnis, glaube ich, da zu tun. Und das ist, glaube ich, das, wo man etwas vielleicht so ein bisschen für mich gefühlt, also für mich persönlich gefühlt, aus dem Winterschlaf ein bisschen wieder herausholen muss für die auch in der Medizin Tätigen, weil manchmal der Alltag einen eben halt auffrisst, aber manchmal eben halt einfach vielleicht das von oben darauf gucken, den Schritt zurücktreten, vielleicht dann eben das Entscheidende ist, um da eine Perspektive zu bekommen, um das möglich zu machen, so wie ich das vielleicht jetzt tue, mich damit zu beschäftigen.
Ist was ganz, ganz Wichtiges, was ganz, ganz Wertvolles, was du da gerade sagst und etwas, was mich, seit wir beide uns kennen, als wir uns kennengelernt haben, auch sehr bewegt, was ich dir auch, glaube ich, schon 245 Mal mittlerweile schon gesagt habe, aber es wird ja nicht weniger, ihr spürt es ja auch, also Christophs Engagement und das Herzblut, was da drin steckt, das finde ich schon insofern auch besonders, als dass man halt merkt, dass es dir persönlich auch einfach wirklich wichtig ist, weil man könnte sich ja auch durchaus fragen, ja man, für mich als Betroffenen oder für uns als Betroffene ist das Thema natürlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr präsent. Aber du hast ja auch noch ein eigenes Leben, beziehungsweise auch im Rettungsdienst, auch als Anästhesist, als Notarzt, als ärztliche Leitung, beschäftigen dich ja auch andere Themen noch. So ein bisschen wie das, was Daniel Günther auch in der Politik sagte. Klar, wollen alle Forschungsgelder jetzt für ME/CFS, aber ich muss mich auch um die Themen Bildung und etc. pp. Kümmern. Was ich einfach so toll bei dir finde, weil du bist trotzdem mit 150% Herzblut mit dabei. Und das sind die Dinge, die dann letztendlich die Steine zum Rollen bringen, den großen Schneeball, der jetzt erstmal, wie du gesagt hast, ja, vielleicht sind es erstmal nur 80%, aber du fängst halt an.
Ja.
Du fängst halt an und das ist so großartig. Und ja, es gab schon andere Ansätze, auch ihr werdet, falls ihr euch damit schon beschäftigt habt, das wissen, dass es zum Beispiel den Entwurf für die Einsatzalgorithmen aus Rheinland-Pfalz von Dr. Ritter gab, in Zusammenarbeit mit der Uni Wien, wo das jetzt getestet werden sollte, wo die aber gerade 5 bis 10 Schritte zurückgemacht haben und auch keine Interviews mehr geben, einfach weil denen das an Öffentlichkeit zu viel geworden ist und weil die gesagt haben, oh nee, das ist uns alles noch nicht geheuer genug, wir sind uns damit noch nicht sicher genug. Deswegen ist es ja so wichtig, ins Machen zu kommen und einfach anzufangen. So, und das machst du und das finde ich einfach so bewundernswert. Und das ist das, was ja auch so viel Mut und so viel Hoffnung macht.
Mhm. Den Schraubenzieher in die Hand zu nehmen und die kleine Schraube zu bewegen, weil ja, als das empfinde ich das eben halt zu sagen, ich muss auf meine Seite in dem Buch gucken und wenn ich meine Tätigkeit wahrnehme, ist es ja auch gut so, dass jeder für sich eben halt unterschiedliche Themen halt einfach anstößt und von welcher Seite das nun passiert, also ob das jetzt auch in der Zusammenarbeit hier in Neumünster, ob das aus dem Krankenhaus passiert oder ob das von der Rettungsdienstseite kommt, wenn man gemeinsame Themen hat, die man gemeinsam bewegen möchte, dann ist das vollkommen egal, von welcher Seite das kommt, das gewichte ich auch nicht, sondern es geht darum, sich dann der Verantwortung bewusst zu werden und dann ein Thema anzugehen und zu sagen, wie können wir es denn für die Patientinnen und Patienten gemeinsam eben halt besser machen. Natürlich kann ich mich eben halt auch den ganzen Tag hinstellen und sagen, ja, Gesundheitssystem ist schwierig geworden und problematisieren und aber ich glaube, dass da keiner was von hat und ich glaube, ich als ärztlicher Leiter eines Rettungsdienstes werde da auch von den Kollegen nochmal anders angeguckt und insofern, wenn ich da dann hinkomme und sage, ja, ich habe eine Idee und die Augen werden groß, dass dann eben halt einfach das so ist, dass man natürlich auch möchte, dass man das hinterlegt, vielleicht ein bisschen begründet, warum ist das denn so wichtig? Und genau das habe ich am Anfang eigentlich getan. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen gefragt, weil mein Blickwinkel ist nur ein Anteil davon. Und deswegen ist mir ja auch der Austausch so wichtig. Wenn ich mich mit den Rettungssanitäterinnen, Rettungsassistenten, die es ja auch noch gibt, und Notfallsanitäterinnen, Notfallsanitätern unterhalte und sage, welche Einsätze habt ihr denn? Auch das ist eine Motivation in den letzten Jahren zu sagen, ja, es gibt Menschen, die sind davon betroffen. Und wenn wir die rettungsdienstlich versorgen, und dann ist das etwas, was eine Besonderheit ist, die wir erleben. Und da steht man dann vielleicht auch mal ohnmächtig, weil man zu wenig weiß, weil man überhaupt sich damit nicht auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, das Informationsdefizit, was wir ja auch schon häufiger auch am Telefon besprochen haben, was diese Erkrankung anbetrifft oder die Behandlungsmöglichkeiten oder das, was eben halt besonders ist bei den Patienten, das besteht meines Erachtens nach durch alle medizinischen Professionen dieses.
Das ist so. Ja, das ist so. Und deswegen ist das eine ganz, ganz wunderbare Einstellung. Also es geht nur gemeinsam. Mhm. Es geht nur gemeinsam und jede Stellschraube ist wahnsinnig wichtig. Deswegen lass uns mal da ein bisschen drüber sprechen, wo du es jetzt auch schon das eine oder andere Mal erwähnt hast, diese Schnittstellen, dieses interdisziplinäre Arbeiten, die Kommunikation, das sich zusammenschalten. Du hast das ja selber gerade schon gesagt und ich habe das ja auch mitbekommen, weil ich das auch so toll fand, dass du dich unter anderem mit anderen ärztlichen Leitern aus Schleswig-Holstein schon darüber ausgetauscht hast. Du hattest dich eigeninitiativ beim letzten großen runden MECFS-Tisch hier in Schleswig-Holstein angemeldet, bei PIRSH, ehemals nicht genesen Schleswig-Holstein, hast dich mit Barbara von Elst zum Sprechen verabredet, die da federführend ist. Also du machst ganz viel von dir aus, du tauschst dich mit Kolleginnen und Kollegen aus, du hast gerade einen ganz guten Überblick. Wie ist denn da bisher so die Resonanz? Was sagen die Leute so, wie reagieren die?
Da bin ich auf positive Resonanz gestoßen, weil eben halt gesagt wird, ja, Mensch, von der Seite habe ich das noch gar nicht gesehen. Und dann erweckt man auf der Gegenseite Interesse und dann erweckt man aber vor allen Dingen auf der Gegenseite dann auch die Notwendigkeit, dass dort was gemeinsam getan wird. Ich sage das vielleicht jetzt mal ein bisschen sarkastisch. Es ist wunderbar, wenn ich mir irgendwelche Einsatzalgorithmen überlege. Wunderbar, wenn in der Leitstelle dort auch schon Sensibilität irgendwie erzeugt wird. Aber am Ende, wenn wir in einer Wohnung oder in einem Haus stehen und einen Patienten mit ME/CFS haben und ihn dann versorgen, dann muss er danach ja auch irgendwo hin. Oder ich muss für ihn eben halt auch etwas organisieren. Und ich habe dir auch erzählt, dass über die letzten Jahre, ich unheimlich dankbar bin, dass eben halt neben den großen Themen, die ich seit über 30 Jahren in der Notfallmedizin eben halt auch mitbewegen darf, auch ein Themenbereich mich in den letzten Jahren berührt hat, der vielleicht die ein oder andere Schnittstelle auch sozusagen zu dem Bereich hat, nämlich dass wir vom Land gefördert mit der Hospizinitiative in Neumünster eben halt auch den palliativen Patienten im Rettungsdienst beleuchten durften, wofür ich sehr dankbar bin. Und dass da eben halt aber auch schon unabhängig von dem Thema, was wir jetzt besprechen, aber dass es das ein oder andere gibt, was eben halt genauso ist, was der palliative Patient, der zu Hause ist und der auch dann vielleicht irgendwann den Rettungsdienst ruft und aber vielleicht ja eigentlich in seiner häuslichen Umgebung bleiben möchte, dass der sich das sehr wohl auch überlegt, was da eben halt einfach besonders ist. Und das sind eben Dinge, wo ich, glaube ich, eine Grundsensibilität in den letzten Jahren, aber gemeinsam vor allen Dingen mit dem großartigen Team, was ich im Rettungsdienst habe herstellen können und auch in Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus, wo man eben sagt, da zählen dann ganz, ganz andere Dinge, was mich sehr berührt hat in den letzten Monaten, vor allen Dingen in der noch intensiveren Auseinandersetzung, wenn ich so viele junge Menschen habe, die das betrifft, die so sehr nicht mehr am Leben teilnehmen können und so verzweifelt sind, dass sie nicht nur darüber nachdenken, dem Leben ein Ende zu setzen, sondern es dann auch tun. Und dann sind das Dinge, die in der Grundsensibilität dann in solchen Gesprächen, wenn ich sie dann führe in der Notaufnahme, mit einzelnen Fachdisziplinen, die sich mit ME/CFS eben halt auseinandersetzen, dass da ein Grundinteresse inzwischen da ist, zu sagen, nee, das machen wir gemeinsam. Und wenn da draußen Algorithmen sind, dann setzen wir uns gemeinsam hin, schaffen vielleicht gemeinsame Fortbildungen, schaffen eben halt einfach eine Sensibilität dafür, dass eben halt Kolleginnen und Kollegen, die dann mit Patienten in Kontakt kommen, dass sie besser wissen, was sie dann tun müssen.
Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz toll, was du gerade sagst. Das ist auch was, was mich immer sehr bewegt und sehr berührt, weil alleine ich und ich glaube, jeder von euch, der oder die betroffen ist, kennt auch mindestens eine Person. Also ich kenne jetzt in den letzten anderthalb Jahren 8 Menschen, die sich das Leben genommen haben. Mhm. Junge Menschen. Und zwar nicht, weil sie nicht mehr leben wollten, sondern weil sie es einfach wirklich nicht mehr ertragen haben. Und ich glaube, die Zahlen sind ja auch bis zu 40% sind suizidal. Also machen sich zumindest Gedanken darüber oder treten Sterbehilfevereinen bei. Das ist sehr, sehr tragisch. Und auf der anderen Seite auch ganz toll zu hören, mit welcher Herzenswärme und mit welchem Engagement du dabei bist. Weil ich jetzt, du hast die Schnittstelle gerade angesprochen zur Palliativpflege zum Beispiel. Auch da wird es immer mehr Überschneidungen geben. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen Kontakt noch zu einer Pflegeleitung von einem Palliativdienst, auch hier bei uns aus Schleswig-Holstein, die jetzt gerade zum Beispiel eben eine ganz junge ME/CFS-Patientin bekommen haben. Das sind die Themen, mit denen man sich dann eben auch auseinandersetzen muss. Und ich glaube, dass alles, was du bisher gesagt hast, wichtig ist, aber eben auch die Ausbildung wichtig ist, die Fortbildung, weil ich glaube, die Erfahrung hast du ja auch gemacht. Wir haben da auch schon drüber gesprochen, dass wenn du mal so rumfragst bei den jungen Menschen, die zu euch kommen, eine Ausbildung zu machen, sei es jetzt zum Rettungssanitäter oder zur Notfallsanitäterin zum Beispiel, dass die, wenn man das Thema anspricht, ein großes Fragezeichen über dem Kopf haben, ne?
Ja, haben sie. Also insofern merkt man dann noch mehr die Notwendigkeit und das ist dann auch nicht nur jetzt bei uns im Gespräch oder bei dem Thema, wo man zuhören muss, sondern wo ich dann vielleicht auch das als meine Aufgabe sehe, zu sagen, okay, da haben wir Notwendigkeit zu informieren und diese Informationen kann ich nicht erwarten, dass diese jeder sich selber holt, sondern die soll eben halt einfach dann strukturiert in Aus- und Fortbildung seinen Platz finden. Aber eben halt letztendlich dann auch in schriftlicher Form, das, was ich ja sagte, so dann in der Sicherheit auch in den Standardarbeitsanweisungen, die eben für alle wichtigen Erkrankungen halt einfach existieren. Alle ja. Rettungsdienste versuchen das eben halt einfach, um da auch die Qualität halt einfach zu erhalten. Aber im Grunde genommen ist das nur Hilfestellung. Und vielleicht habe ich es schon gesagt, wir liegen ja jetzt schon hier so eine Zeit und haben schon das ein oder andere so besprochen, aber es ist mir...
Alles ist
mir,
wichtig genug, dass mir, man es auch wiederholen könnte.
Mir persönlich eben nochmal wichtig zu sagen, letztendlich treffen da zwei Menschen aufeinander und einer braucht Hilfe, der andere gibt Hilfe. Und ich glaube, das ist erstmal die Grundkonstellation und hat erstmal mit großer Wissenschaft oder großen Dingen erstmal gar nichts zu tun, sondern erstmal einfach nur mit dem Menschsein.
Du hast einen ganz wunderbaren Satz im Vorwege mal zu mir gesagt. Da hast du gesagt, ich brauche keine Wissenschaft, um mich wie ein Mensch zu verhalten. Und das trifft den Kern, glaube ich, zu 100%. Also ganz, ganz wichtig, unter anderem für die Mitarbeitenden von euch, die zu den Betroffenen fahren, zum Beispiel bei einem Rettungsdiensteinsatz, aber du hast es gerade eben ja schon angesprochen, auch für die, die dann mit den Betroffenen zu tun haben, wenn man sich zum Beispiel dazu entscheidet, dann einen ME/CFS-Patienten, eine Patientin mitzunehmen, die vielleicht im Krankenhaus zu versorgen. Da hängt dann unter anderem die Notaufnahme zum Beispiel dran. Da hast du mir im Vorfeld erzählt, warst du schon im Austausch, auch hier im Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster mit der Neurologie. Mhm. Wie sind da so bisher die Gespräche gewesen? Das war zwar jetzt noch nicht viel, aber was hast du da so für einen Eindruck, für ein Bauchgefühl?
Ich habe da offene Arme erlebt, weil uns allen gemeinsam am Herzen liegt, dass die Patienten gut versorgt sind. Und wenn ich jetzt die Gespräche mit der Notaufnahme oder auch die anfänglichen Gespräche jetzt mit der Neurologie halt einfach nehme, ist das für alle eine besondere Situation. Ne? Wir haben kein ausgewiesenes Zentrum sozusagen,
ja, ne? Klar,
sondern das sind ja Patienten, die eben halt mit Symptomen und Erkrankungen halt einfach dann kommen. Ich habe auch schon gesagt, wenn eben halt ein Patient in der Notfallmedizin oder auch nur im Krankentransport. Vielleicht ist es auch nur der Krankentransport in eine Arztpraxis, weil eine Untersuchung notwendig ist. Oder eben halt ein Transport ins Krankenhaus, dass man dort eben halt einfach entsprechende Dinge halt einfach berücksichtigt. Und wenn dann durch Informationen und Schulung vielleicht ein besonderer Raum, besondere Möglichkeiten halt einfach da sind, weil man weiß, dass durch Reizbelastung und durch körperliche Anstrengung, durch den Stress für die mehreren Erkrankungen, die ja dann auch eben halt nicht nur ME/CFS, sondern halt einfach dann zu einer Verschlechterung führen bei den Patienten. Wenn ich dafür erstmal ein Bewusstsein schaffe, dann ist es, glaube ich, eben halt die Grundlage, dass man eben halt einfach sagt, wir hören erstmal einander zu, ich stelle erstmal was vor, wir gucken, wie man das Thema gemeinsam bewegen kann. Aber, und das war mir erstmal wichtig in den Gesprächen, neben den inhaltlichen Dingen, die man da bespricht, zu sagen, ja, wir verstehen das als eine gemeinsame Aufgabe und wir machen uns auf den Weg. Und das ist, glaube ich, immer der Beginn jeder Reise.
Wir hoffen natürlich auch, dass der Anfang, wenn der jetzt gemacht ist, dass das auch Kreise zieht, grundsätzlich einfach, wenn wir jetzt mal das auf ME/CFS zurückdrehen. Also falls ihr Leute kennen solltet, die im Rettungsdienst arbeiten, falls ihr vielleicht sogar selbst, falls ihr nicht betroffen sein solltet, im Rettungsdienst arbeitet oder so, connectet euch, netzwerkt, sprecht mit den Menschen. Es gibt immer Möglichkeiten, sich auszutauschen, sich irgendwo dran zu hängen. Und wir hoffen natürlich, dass das Thema dann nicht nur eins hier bei uns in Schleswig-Holstein sein wird, was super gerne der Anfang sein darf, worüber wir uns ja wahnsinnig freuen, weil das für Betroffene ein riesengroßer, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber in dem Fall trifft's den Kern, ein Gamechanger sein kann, ganz viel zu bewegen, weil ganz viele von euch, die betroffen sind, das kennen, die ganz viele schlimme Erfahrungen gemacht haben mit Ärztinnen und Ärzten, mit Rettungsdiensten in der Notaufnahme, auch ohne jemandem einen Vorwurf machen zu wollen. Wir haben es ja ganz bewusst gerade auch nochmal betont, ne? Wo soll das Wissen herkommen, was es bislang nicht gab?
Ja.
Wenn es da möglich ist, ein Netzwerk zu schaffen, dann entsteht eben dieser Schneeballeffekt, von dem wir gerade auch schon gesprochen haben, oder Domino, oder wir können uns noch ein paar mehr Bilder ausdenken und mit dazu nehmen, wenn dann erstmal einfach was ins Rollen gekommen ist.
Ja, halt, ne? Ich mag eigentlich gerne, wenn ich das so vergleichen sollte, dann ist das eben halt vielleicht so eine kleine Melodie, die irgendwo jetzt gerade entsteht. Und wenn das von den Verantwortlichen und wenn ich das, sag ich mal, als Aufruf dann eben halt einfach indirekt mal so formulieren darf.
Unbedingt.
Wo man dann halt einfach sagt, wenn dann jeder Verantwortliche in diesem Buch dieser Erkrankung vielleicht seine Verantwortlichkeit erkennt und vielleicht auch dort eine leere Seite vorfindet, dass jeder dort eben halt das einfach in die Hand nimmt und sagt, ich kann noch so klein meine Bemühung ist, vielleicht eben halt etwas verändern. Und aus dann eben halt aus dieser kleinen Ouvertüre, dann nehme ich jetzt mal vielleicht vergleichend Politik oder eben halt Berufsverbände oder irgendwer, dann halt einfach sagt, vielleicht hat eine Plattenfirma Interesse an dieser kleinen Ouvertüre, die dann eben halt doch eben halt ihre Kreise zieht. Und dann haben wir, glaube ich, auch genügend Kolleginnen und Kollegen auch im Kreise der ärztlichen Leiter, aber auch in den Krankenhäusern viele, viele Menschen, die sich dann miteinander vernetzen können, die es dann auf die Bundesebene tragen können und dann eben sagen können, nee, das ist etwas, was wichtig ist. Und das ist ja nicht irgendwas, was irgendwo herkommt, sondern wenn man sich mit Zahlen beschäftigt und wenn man jetzt mal schaut, wie viele Menschen eigentlich eben nach einer Covid-Infektion oder Postinfektion überhaupt, nicht nur auf Covid bezogen, aber dann eben halt einfach mit Langzeitproblemen und Schäden dort eben halt einfach zu kämpfen haben, dann glaube ich, muss jeder diese Seite in seiner Verantwortlichkeit füllen und beschreiben. Und das tue ich, glaube ich, gerade, da fange ich gerade an. Die Seite ist noch nicht voll. Aber ich glaube, das wäre so mein Wunsch, meine Vision, wenn ich das so sagen dürfte.
Ja, ich könnte jetzt noch mit ein paar schlimmen Zahlen um mich schmeißen, aber ich finde, das ist ein ganz, ganz wunderbares Schlusswort, was du da gerade formuliert hast. Und ich glaube, allen, die hier zugucken, zuhören, auch denen, die nicht betroffen sind, ist bewusst geworden, was für ein Riesenthema das ist, wie wichtig das ist und was da bewegt werden kann und muss und was du da gerade anschiebst als Thema. Das ist eine riesengroße Geschichte und ich will das auch einfach nochmal betonen. Ganz toll. Jetzt habe ich zum, was habe ich vorhin gesagt? Ich habe es dir schon 245 Mal gesagt. Jetzt bestimmt auch schon 250 Mal oder so ähnlich. Auf jeden Fall im Namen aller Betroffenen mal von Herzen ein ganz, ganz großes Dankeschön für das, was du da machst, auch mit deinem Team zusammen. Und das wird einiges verändern.
Gerne. Und ich glaube, das ist etwas, wo man dann halt einfach sagen kann, ich mache es wirklich gerne, weil es sind im Ansatz vielleicht erstmal, wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen, wo man vielleicht kompliziert mal um die Ecke denkt, aber im Grunde genommen ist es nicht kompliziert, sondern ich muss einfach mich auf Dinge besinnen, die, glaube ich, jeder von uns eigentlich mitbringt und sagt, wenn ich zuhöre, wenn ich das umsetze und dann in Situationen, in denen ich in der Notfallmedizin oder im Krankenhaus arbeite und einen Werkzeugkoffer zur Verfügung habe und dann gerade das auspacke, was für den Patienten halt einfach wichtig ist, dass vielleicht dieses Instrument zuhören und wahrnehmen, was viele, glaube ich, auch oder gerade deswegen den Beruf vielleicht auch machen, dass sie das auch gerne benutzen dürfen und auspacken. Und die meisten, die genau diesen Beruf machen in allen medizinischen Bereichen, die haben das und das einfach nur zu benutzen. Ich glaube, das ist ein kleines Tool, was schon vielen helfen kann.
Dem füge ich jetzt nichts mehr hinzu, außer eine Sache. Jeder, der hier hinkommt, bekommt ja was von mir.
Okay.
Und jetzt füge ich doch noch was hinzu, sozusagen. Du hast ja auch schon Folgen gehört. Du weißt ja, was jetzt kommt. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gestoßen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu heftig für euch, das hat man nicht so stark gehört. Auch du bekommst natürlich von mir, oh, guck mal, der purzelt schon fast ein bisschen raus, einen Meteoriten geschenkt.
Oh,
guck mal, ich zitter sogar ein kleines bisschen. Yeah. So emotional ist das hier für mich, das Thema mit dir. Doch schon.
Sehr schön. Glänzt sozusagen.
Ja, genau. Soll ich mal was richtig kitschig Abgedroschenes sagen? Das ist halt auch ein Silberstreif am Horizont, so wie du.
Okay.
Für uns Betroffene gerade. Der war heftig, ne? Ich weiß.
Also ich würde die kleine Schraube oder das kleine Rad im System, das würde mir besser gefallen. Das
okay.
Vielen Dank. Das ist
sehr, sehr gerne. Es soll dich immer an diesen Podcast-Besuch erinnern, an diese Folge. Aber ich hoffe ja, dass wir weiter in Kontakt bleiben.
Das machen wir auf jeden Fall.
Dass wir uns da weiter austauschen. Ich bin natürlich wahnsinnig gespannt, wie das weitergeht und dass du uns dann natürlich auf dem Laufenden hältst.
Das mache ich gerne.
Du darfst gerne alle paar Monate vorbeikommen und erzählen, wo ihr gerade seid.
Das mache ich gerne. Ja, ich habe dir auch was mitgebracht.
Na, du solltest doch nicht. Ich hatte im Vorfeld zu Christoph schon gesagt, er bringt ja schon so viel mit sozusagen, dass er nicht auch noch ein Gastgeschenk mitzubringen braucht.
Doch,
du bist unverbesserlich.
Das war mir wichtig. Ich habe.
Du gibst einfach gerne.
Ein Geschenk, was ich, sag ich mal, in einer Art und Weise nicht das gleiche, aber von meiner Frau geschenkt bekommen habe, was so ein bisschen Ursprünglichkeit, Nachhaltigkeit und sowas, die ich unheimlich gerne mag, eben vielleicht so ein bisschen darstellt. Ich reiche dir das da mal so vorsichtig rüber.
Oha, okay. Also für alle, die jetzt nicht bei YouTube gucken, ich beschreibe es mal ganz kurz. Es ist eine Holzbox, ein Holzquadrat mit verschiedenen Einschnitten. Oh, ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir. Ich liebe Holzgeruch. Das hat sowas Ursprüngliches und Tolles.
Ja. Also ich liebe Holzarbeiten und auch unglaublich. Und diese Holzklotz hat eine Geschichte. Und zwar hat es so 2018, 2019 in den Dolomiten einen unglaublichen großen Sturm gegeben.
Ja.
Der hat ganz viele Bäume hektarweise niedergestreckt. Und da haben die Menschen dort sich ein Herz gefasst und haben sich überlegt, was machen wir denn damit?
Ja.
Mit diesen ganzen Bäumen. Und ein Teil daraus hat diese kleinen Holzklötze ist aus zwei unterschiedlichen Holzarten gestaltet.
Helles Holz auf jeden Fall.
Ich glaube Birke. Genau, und wenn du es Ich drehe es mal einfach so, ja, jetzt für die Leute, die es halt einfach sehen.
Ich habe noch nicht verstanden, wofür es ist.
Genau, hier oben ist so eine kleine Einkerbung und dort kann man sein mobiles Endgerät reinstellen. Und wenn du dann sozusagen hier vorne mal hinguckst, also da nochmal hingezeigt, dann ist das eine kleine Holzbox, die eben halt einfach dann einen Klang verstärkt. Und ich finde das so ursprünglich im Gegensatz zu allen technischen Geräten, wo heute dann... also es ist immer so der Satz, ja, mit 10% Akku das Haus verlassen, mal was riskieren im Leben. dass man da eben einfach ganz natürlich sein mobiles Endgerät halt einfach reinstellt und für die lauten und leisen Töne und da du ja mit deiner eigentlichen Ausbildung, mit der Moderation und Musik halt einfach etwas hast, wo du das hoffentlich gut gebrauchen kannst.
Ich wollte, also erstmal vielen, vielen Dank. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wunderbares Geschenk, weil ich liebe ursprüngliche Dinge, so naturbelassene Dinge. Ich liebe Bäume tatsächlich. Ich gehöre auch zu den Menschen, die Bäume umarmen, weil ich finde, dass da was passiert. Wird der eine oder die andere jetzt vielleicht drüber lachen, aber mir geht's dabei so. Und ich auch immer denke, boah, was könnten die für Geschichten erzählen, die Bäume? In diesem Fall tut es das ja. Das erzählt eine Geschichte. Und dann habe ich gerade noch so gedacht, das ist aber auch nichts, was man von einem ehemaligen Radiomoderator erwarten kann, dass der eine Musikbox erkennt. Also da habe ich gerade gedacht, da hätte ich auch wirklich drauf kommen können. Ich finde es ganz, ganz großartig. Und dann bei deinem nächsten Besuch hören wir dann einfach zusammen darüber ein kleines bisschen Musik.
Genau.
Ich weiß, du hörst Depeche Mode gerne.
Genau.
Zum Beispiel.
Okay. Ja.
Das passt ja wunderbar. Vielen, vielen Dank.
Ja, gern geschehen.
Nicht nur für das Mitbringsel, sondern für alles, was du tust, dass du hier gewesen bist, dass du dich ins Podcastbett gelegt hast, dass du uns erzählt hast, was du vorhast, warum du das tust, wie weit ihr gerade seid. Und dafür von Herzen ein ganz, ganz großes Dankeschön für alles, was du tust, du mit deinem Team zusammen.
Gerne.
Und ansonsten natürlich einfach alles Liebe und viel Gesundheit, damit du das auch alles, was dir wichtig ist im Leben, genauso weitermachen kannst.
Ja. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ich freue mich sehr darüber und ich hoffe, dass auch ihr aus dieser Folge was habt mitnehmen können. Für mich ist Christoph ein echter Mutmacher. Ich hoffe, dass euch das auch so geht. Und ansonsten hoffe ich natürlich, falls ihr betroffen sein solltet, dass ihr einen einigermaßen stabilen, vielleicht sogar symptomfreien Tag hattet. Und alles andere wisst ihr ja schon. Wenn ihr das Projekt auch gerne unterstützen möchtet, liken, teilen, Kanal abonnieren. Und ihr wisst ja auch hier, ne, Merch-Artikel könnt ihr kaufen, Kanalmitgliedschaften abschließen, um das Projekt auch finanziell vielleicht ein kleines bisschen zu unterstützen. Oder falls ihr Sponsoren kennt, die das Projekt gerne unterstützen möchten, auch gerne weiterleiten natürlich. Ansonsten alles Liebe für euch und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.